À mon couler à terre, mais je leur ai dit que c'était de la sueur. J'écris ce son, je suis dans le mal, dans l'appartement, voix qui résonne. Je veux du soleil toute l'année, mais pour l'avoir, faut charbonner. Oui, la musique c'est haram, mais qui te force à m'écouter? J'ai pas l'impression de faire du mal, moi si j'en fais, c'est pour manger. Des frérots sont en danger quand je rentre dans la cabine chanter. Trop d'ennemis, mais la plupart des gens, je les connais même pas. Le sourire devant moi, derrière moi, ça parle en espace. Avant, je t'aimais beaucoup, aujourd'hui, je te calcule pas. Une erreur dans ma vie, je te haïs, tu me manqueras même pas. Méfie-toi de celui dans une embrouille qui paraît le plus calme. Le plus dangereux d'entre vous, c'est celui qui parle même pas. Ma vie, on m'a fait croire qu'ici c'était pas chez moi. Ici c'est pas chez moi, ils ont voté par des là.
Un peu prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Je fais pas confiance, dis pas je t'aime, tu m'as sali.
Un peu prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Je fais pas confiance, dis pas je t'aime, tu m'as sali. Un peu prudent, autour de moi beaucoup d'ennemis. Pas confiance, dis pas je t'aime, tu m'as dis sali,
tu m'as sali. Prudent, weise hieß dieses Lied, dieser Song, ausnahmsweise mal französisch und deswegen auch umso hörenswerter. Und man kann ja nie genau wissen, ob das, was man da gerade so alles entscheidet, ob das tatsächlich weise ist oder ob das nicht vielleicht daneben liegt. Manchmal ist es ja so, man rennt in die falsche Richtung. Ich will das niemandem unterstellen. Mir jedenfalls ist es gelegentlich schon passiert. Und deswegen habe ich auch das Gegenteil als Song jetzt noch hier rausgesucht. C'est pas prudent, das ist nicht weise. Alice Donna.
C'est bon de tenir le volant, de rouler libre, les cheveux dans le vent, fureur de vivre, on prise le 200, c'est pas prudent. C'est bon d'avoir peur un instant, lorsque la route fait un brusque tournant. Sans aucun doute, le risque est exaltant. Et puis surtout, quand l'amour est au rendez-vous, fou de grand air et brûlé de soleil, quel train d'enfer. On s'aime au grand soleil, le monde est nous. Rendez-vous, fou de grand air et brûlé de soleil, quel train d'enfer. On s'aime au grand soleil, le monde nous appartient. Viens vite mon amour, viens, viens, on vient. Car c'est bon de s'aimer en roulant, là on est libre de jouer ses 20 ans. Fureur de vivre, on s'embrasse à 200. C'est joli le paradis.
Alice Donna. Was für eine schöne Sprache doch das Französische ist. Genauso übrigens wie das Italienische, das Deutsche, das Englische, das Russische. Die Sprachen sind toll und immer wieder faszinierend und überwältigend. Mir ist aufgefallen, als ich mir angeguckt habe, was nimmst du denn für Musik? Und da habe ich natürlich auch unter Klugheit, wie man jetzt gerade bei diesen beiden Songs Prudent merkt, unter Klugheit nachgeguckt und habe festgestellt, wie viele verschiedene Begriffe es doch für kluge gute, intelligente, durchdachte und so weiter Entscheidungen gibt. Das ist wirklich faszinierend, was die Sprache da alles an Vielfalt bietet. Nicht nur im Englischen, auch da ist es so, aber im Deutschen ist es eben auch so. Wir kommen zurück zum Thüringer Landtag, und im Thüringer Landtag waren gestern schon zwei Tagesordnungspunkte, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigt haben, nämlich die Tagesordnungspunkte 2 und 4. Das 5. Gesetz zur Änderung des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes und das 5. Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft. Und was sich hinter diesen beiden Tagesordnungspunkten verbirgt, hat die Kollegin Henriette im Gespräch mit der CDU-Abgeordneten Gerbote herauszubekommen versucht. Und das hören wir jetzt.
Und jetzt soll es bei uns um zwei Tagesordnungspunkte gehen, die heute Vormittag besprochen wurden. Und zwar sind das die Tagesordnungspunkte 2 und 4 zu den Themen Erwachsenenbildung in Thüringen und die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft. Und dazu sitzt jetzt bei mir Caroline Gerbote von der CDU-Fraktion. Hallo.
Hallo.
Ja, welchen Stellenwert hat denn Erwachsenenbildung in Thüringen?
Die Erwachsenenbildung hat in Thüringen einen ganz zentralen Stellenwert, egal ob das jetzt in der Landeshauptstadt Erfurt ist oder in unseren ländlichen Räumen. Erwachsenenbildung ist überall wichtig, und für gute Erwachsenenbildung müssen wir überall Sorge tragen.
Welche Änderungen sind jetzt bezüglich der Förderung von Erwachsenenbildung geplant?
Sie haben ja eben schon das Thema Entbürokratisierung angesprochen, was jetzt ja auch gerade im Plenarsaal läuft. Und für uns war es eine ganz klare Zielsetzung, auch in der Erwachsenenbildung zu entbürokratisieren, dass wir mehr Verlässlichkeit schaffen, mehr Planung und dass die Erwachsenenbildungsträger, die wir in Thüringen haben, einfach auch besser und strukturierter planen können.
Und welche Änderungen sind dafür jetzt konkret geplant oder verabschiedet worden? Das ist ja schon, das Gesetz ist ja schon angenommen.
Genau, also im Endeffekt geht es darum, dass drei bisherige Projektrichtlinien dauerhaft in die Grundförderung überführt wurden, und das schafft sozusagen Beständigkeit. Das bedeutet, dass es nicht jährlich zu Neuanträgen kommen muss und dass die Träger dadurch auch besser ihr Personal und ihre Arbeit planen können.
Da wurde ja mit sehr konkreten Beträgen geplant, nämlich mit 185.820 Euro für die freien Träger und Volkshochschulen und 213.207 Euro für die Heimvolkshochschulen. Die AfD hat dazu in der Debatte beklagt, dass das den Haushalt bzw. die Finanzierung jährlich unflexibel macht. Für mich stellt sich jetzt die Frage, auch im Bereich Inflation, Kosten ändern sich erfahrungsgemäß eigentlich von Jahr zu Jahr. Wie weit können denn die Beträge dann in den nächsten Jahren noch verändert werden? Sollte sich da an den Bedarf noch was ändern?
Das ist ja im Endeffekt ein laufender Prozess. Wir haben jetzt die letzten Monate viel über den Landeshaushalt gesprochen, werden da ja jetzt sicherlich hoffentlich auch zu einem guten Ziel kommen in dem Doppelhaushalt. Uns ging es im Endeffekt darum, die freien Träger haben ja gar nicht mehr Geld gefordert, sondern sie haben einfach gesagt, wir wollen unsere Arbeit verstetigen und besser mit den Beträgen, die sie zur Verfügung haben, vernünftiger arbeiten können.
Wie sind diese sehr konkreten Beträge zustande gekommen?
Das war im Endeffekt ein langer Prozess. Es gab ja auch eine Anhörung, weil wir gesagt haben, wir müssen die Menschen, die tagtäglich damit arbeiten, die tagtäglich auch die Erwachsenenbildung leben, die müssen wir mit einbeziehen. Und so kam eben dann auch diese Findung der einzelnen Beträge.
Das Gesetz wurde heute Vormittag angenommen. Ab wann wird es in Kraft treten oder wann ist das dann gültig?
Das gilt sozusagen ab dem nächsten Jahr, ab 26.
Wir wollen uns jetzt auch noch mit der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft beschäftigen. Auch ein Thema von heute Vormittag. In Thüringen sind momentan 160 Schulen in freier Trägerschaft. Was ist denn der Unterschied zu staatlichen Schulen?
Also Schulen in freier Trägerschaft gehören ja zum Beispiel zur evangelischen Kirche, zur katholischen Kirche. Dann gibt es die Waldorfschulen und diverse andere Schulen. Und im Endeffekt ist es so, dass die teilweise besondere pädagogische Konzepte verfolgen und da sozusagen nochmal ein anderes Bildungsangebot für unseren Freistaat schaffen.
Wie unterscheidet sich die Finanzierung von der von staatlichen Schulen?
Darum ging es ja im Endeffekt, dass die freien Schulen in freier Trägerschaft gesagt haben, sie brauchen eine bessere und eine auskömmlichere Finanzierung. Und die letzten Jahre gab es dort ganz, ganz viele Unsicherheiten in unterschiedlichen Bereichen. Und da haben wir eben gesagt, damit wir nicht nur die staatlichen Schulen stärken, müssen wir auch die Finanzierung besser für die Schulen in freier Trägerschaft anpassen.
Die Vorlage basierte auf der Grundlage eines Berichts zur Angemessenheit der Höhe staatlicher Finanzhilfen, die für das Schuljahr 2023, also die für das Jahr 2023 in Auftrag gegeben wurde. Welche Ergebnisse lieferte der Bericht?
Genau, das war ja im Endeffekt ein Gutachten, was in Auftrag gegeben wurde. Und dieses Gutachten hat sich sehr genau damit beschäftigt, wie die Bedarfe der einzelnen Schulen in freier Trägerschaft sind. Wir haben da ja neben Grundschulen, Gemeinschaftsschulen, haben wir Förderschulen, Förderberufsschulen. Also da haben wir auch eine ganz breite pädagogische Palette. Und dieses Gutachten hat sich eben explizit damit beschäftigt, wie teuer sozusagen ein Schüler im Jahr ist und wie sich solch eine Schule in freier Trägerschaft auch auskömmlich finanzieren kann.
Und wie ist die der Finanzaufwand für einen Schüler pro Jahr?
Das kommt ganz auf die Schulform drauf an. Also da haben wir ganz große Unterschiede von der Grundschule über die Gemeinschaftsschule, über die Förderschulen. Und bei den Förderschulen haben wir ja auch ganz klar nochmal nachgesteuert über eine Änderung, weil da hat die Anhörung gezeigt, dass der Gesetzentwurf noch die eine oder andere offene Flanke hat. Und deswegen haben wir jetzt nachträglich sozusagen die Förderschulen und die Förderberufsschulen nochmal etwas gestärkt, gerade in dem ersten und zweiten Quartal. Aber die genauen Zahlen, die hängen halt wirklich ganz explizit von der jeweiligen Schulform ab.
Was steht jetzt konkret im Gesetzentwurf drin? Was ist genau geplant?
Also einmal die ganz starke Säule, die Finanzierung zu stärken, und die Schülerkostensätze wurden sozusagen angehoben, das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Aber der Gesetzentwurf hat auch noch andere Säulen, wie zum Beispiel, dass wir zum Beispiel die besonderen Vorkommnisse, wenn an einer Schule in freier Trägerschaft etwas passiert, dass wir dort ein Meldewesen haben. Das ist an staatlichen Schulen ganz normaler Alltag, wenn dort ein Vorkommnis ist, dass man so etwas meldet. Und jetzt haben wir wirklich auch eine Verpflichtung bei den Schulen in freier Trägerschaft dafür, weil wir einfach sagen, wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen bestmöglich schützen, und das muss an jeder Schule passieren, egal ob das eine Schule in freier Trägerschaft oder eine staatliche Schule ist.
Jetzt wurde heute Vormittag der Gesetzentwurf nochmal in den Ausschuss überwiesen. Wie geht's jetzt weiter? Was bedeutet das konkret?
Der Gesetzentwurf wurde heute schlussendlich beschlossen. Also wir hatten ja sozusagen die Einbringung des Gesetzes, die erfolgte im September. Danach haben wir uns in einem langen Prozess damit beschäftigt. Damals wurde es sozusagen in den Ausschuss überwiesen. Dann kam es zu einer mündlichen und schriftlichen Anhörung. Diese wurde ausgewertet. Wir haben uns dann im November wieder im Ausschuss damit beschäftigt, und der Ausschuss hat sozusagen eine positive Beschlussempfehlung gegeben, und der sind wir heute hier im Plenum nachgekommen.
Okay, das heißt, wann treten jetzt diese Änderungen in Kraft?
Das ist auch für das Jahr 26.
Also ab Januar oder dann ab dem nächsten Schuljahr?
Nee, ab Januar ist das der Fall. Genau, eben, dass man auch ganz klar die Verlässlichkeit zeigt und deswegen auch die Nachsteuerung in dem Bereich der Förderschulen schon ab Januar.
Okay, gut, dann vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass Sie hier waren.
Herzlichen Dank.
Das war zu zwei Tagesordnungspunkten im Thüringischen Landtag, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigt haben, ein Gespräch mit der Abgeordneten Gerbote. Ein Song zum Thema Politician von der Cream folgt.
Yeah.
Cream war das, auch so eine Band, die außerordentlichen Einfluss auf die Popgeschichte hatte und auch heute, glaube ich, noch, kann man sagen, hat. Mit dem Song, wie hieß er, Politician. Politician. Wir kommen zu einem letzten Punkt aus der Tagesordnung des Thüringer Landtags, der auch schon beschlossen worden ist, gestern nämlich. Und zwar geht es da um ein Thema, das für einen Bürger, der außerhalb des öffentlichen Dienstes steht, zunächst mal etwas unverständlich klingt. Da geht es nämlich um dienstrechtliche Vorschriften. Und dieser Tagesordnungspunkt ist ein außerordentlich voluminöser, was die Anzahl der Änderungen anlangt, die da in Gesetzen vorgenommen werden. Und um einen Überblick zu gewinnen, hat gestern Emma in dem parlamentarischen Uso ein Gespräch geführt mit der Berichterstatterin aus dem Innenausschuss, mit der Abgeordneten Marx von der SPD. Und dieses Interview klärt das hoffentlich ein bisschen auf, was sich da alles dahinter verbirgt. Der Beamtenrechtler und derjenige, der sich mit dem öffentlichen Dienst intensiv beschäftigt, der wird da zwar noch ein paar Leckerbissen drin vermissen, die er sicherlich sieht, aber die vielleicht für die Öffentlichkeit gar nicht so übermäßig wichtig sind. Es gibt aber auch zwei, drei Punkte, die für die Öffentlichkeit richtig von Bedeutung sind. Und darüber hat sich, wie gesagt, Emma mit der Abgeordneten, mit der SPD-Abgeordneten Marx unterhalten.
Wir sind zurück und jetzt mit unserer ersten Gästin für heute. Und zwar ist jetzt im Parlament gerade oder im Plenum Mittagspause, aber direkt danach geht es weiter mit Tagesordnungspunkt 1 und zwar der Änderung von Vorschriften aus dem Bereich des Dienstrechts. Und dazu ist jetzt Dorothea Marx bei mir. Hallo.
Hallo.
Ja, in welchen Bereichen soll denn das Dienstrecht in Thüringen geändert werden?
Ja, das ist ein ziemlich langes Gesetzgebungsvorhaben. Da waren 56 Einzelsachen drin, also Dinge, die vielleicht eher ein bisschen langweiliger sind für die Hörerinnen und Hörer, und andere, die eher ein bisschen spannender sind. Also vielleicht nehme ich mal die raus, die dann auch im Ausschuss nochmal streitig diskutiert wurden und wo es auch noch Änderungen gab im Innenausschuss. Da ging es um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Personalakten und auch bei Beihilfesachverhalten. Da ging es eben darum, dass man da besser auch überprüft, weil da gibt es wohl auch leider immer mal ein bisschen Missbrauch. Und da war halt die Frage, wie kann man da sozusagen auch mit Datenverarbeitung, mit technischen Hilfsmitteln da die Sachen vielleicht besser scannen und aber ohne dann eben Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder irgendwelche Menschen unter Pauschalverdacht zu stellen. Das zweite ist medizinische Eignungsuntersuchungen bei besonders gefahrgeneigten Tätigkeiten. Da war auch nochmal die Frage, was braucht man da, was braucht man nicht. Dann haben wir eben auch Erscheinungsbild von Beamten. Das ist die klassische Frage, darf ein Beamter Tattoos haben oder nicht, wenn man es vereinfacht. Und da wurde erstmals auch eine Regelung jetzt aufgenommen, die es auch in anderen Bundesländern schon gibt. Also man kann zusammenfassen, es kommt darauf an. Also in bestimmten Tätigkeiten kann halt verlangt werden, dass Tattoos verdeckt werden oder dass möglichst vielleicht doch keine Piercings getragen werden. Aber es ist nicht so, dass das generell untersagt ist. Das war wohl früher so, aber das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Und dann haben wir uns auch noch länger darüber unterhalten, über die Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbeamte. Die war bisher gar nicht im Dienstrecht geregelt, die gab es einfach. Und da gibt es jetzt auch eine eindeutige Regelung, dass also in der Regel Polizeivollzugsbeamte Namensschilder tragen sollen, allerdings in bestimmten geschlossenen Verbänden. Also beispielsweise ist immer die Bereitschaftspolizei bei Demonstrationen oder so, da haben die nur Nummern. Und dann haben wir jetzt auch noch neu aufgenommen, wenn so eine besondere Gefahrensituation ist, wo ein Polizist, eine Polizistin aus guten Gründen nicht irgendwie namentlich bekannt sein will, seinem Gegenüber, da dürfen die auch auf die Kennzeichnung verzichten. Das waren vielleicht so die spannendsten Fragen. Und wie gesagt, da ist noch eine Fülle von Formalia drin, die vielleicht die Menschen gar nicht so interessieren, aber die auch wichtig sind, wie man halt leichter irgendwie in den Laufbahnen vorankommt. Dann gibt es auch noch so eine Spezialvorschrift. Das passiert ja sehr oft, dass eine Ausbildung recht teuer ist und dann wechselt der Mitarbeitende dann in eine andere Verwaltung. Und da muss dann die neue Verwaltung, die quasi den Bildungserfolg absahnt, dann irgendwie Kosten erstatten. So eine interne Verwaltungsregelung, aber auch nicht ohne, weil das sonst immer auch böses Blut gegeben hat.
Jetzt haben Sie schon sehr, sehr, sehr viel angesprochen. Jetzt gibt es aber auch viele unterschiedliche Beamten, also Polizeibeamte, Lehrkräfte, aber auch Verwaltungsbeamte. Welche sind denn von diesen neuen Vorschriften insbesondere betroffen?
Ja, also vielleicht, sagen wir mal, die spektakulärsten Regelungen, wenn man so will, sind die Polizeibeamten vielleicht, wegen auch diesem Erscheinungsbild und dem Polizeivollzugsbeamten, wegen der Namensnennungspflicht, aber sonst sind eben auch viele andere Bereiche betroffen. Da geht es zum Beispiel auch um Lehrerinnen und Lehrer, die haben bisher alle halbe Jahr irgendwie so eine Regelbeurteilung. Das ist extrem stressig für die Schulen. Das soll jetzt auch verändert werden. Das muss nur noch einmal im Jahr gemacht werden. Da wird viel Arbeit gespart und wir wollen ja, dass möglichst viele Leute unterrichten und nicht nur mit den Nebentätigkeiten als Schulleiter und so dann halt eben nicht unterrichten können. Das sind auch so Entlastungssachen. Und diese Laufbahndinge, wie gesagt, das ist dieses Beamtendeutsch, ist mir persönlich auch immer ein bisschen fremd, weil ich ja selbstständig mein ganzes Leben lang beruflich tätig war. Das betrifft ja alle Beamten im öffentlichen Dienst.
Jetzt ist das schon das zweite Mal, dass darüber gesprochen wird. Es existiert schon länger, aber jetzt recht lange im Ausschuss. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es heute durchgeht, das Gesetz? Und ab wann treten dann die Änderungen für die Beamten im Freistaat in Kraft?
Ja, das ist ja üblich, dass das länger im Ausschuss bleibt. Und wir haben ja auch vor allen Dingen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt gehabt, also ganz viel Betroffene auch angehört zu den ganzen Vorschriften. Aber wir haben ja jetzt mit allen möglichen Fraktionen auch geredet, also speziell eben als Brombeere auch mit den Linken. Und da gibt es wohl auch als Zustimmung, da haben wir uns geeinigt und dann wird das Gesetz heute verabschiedet werden können. Und das tritt dann in Kraft, wenn es verkündet ist. Also es soll dann in diesem Jahr noch ein Gesetzblatt geben, auch für den Haushalt. Und wir machen aber bei den Punkten Erscheinungsbild und Polizeikennzeichnung, also die Sache mit Namensschildern, Nummern oder gar nichts, die sollen erst in 6 Monaten in Kraft treten, damit alle Beteiligten und Betroffenen genügend Vorlauf haben, genau zu gucken, wie wollen wir das jetzt bei uns in der Dienststelle machen, wie soll das aussehen. Da gibt es nochmal quasi eine Wartefrist. Und ansonsten müsste das eigentlich heute verabschiedet werden oder jetzt gleich und dann auch entsprechend in Kraft treten können.
Okay, dann hören wir auf jeden Fall noch mal rein in die Debatte nachher und auch in die Abstimmung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Das war die Abgeordnete Marx zum Thema dienstrechtliche Vorschriften und was da drin sich alles verbirgt. Das ist ganz interessant in manchen Punkten, insbesondere was die Kennzeichnungspflicht von Vollzugsbeamten anlangt. Das ist ja lange schon umstritten als Punkt und das ist nun also hier neu beschlossen worden. Damit verlassen wir die Berichterstattung über den Thüringer Landtag. Ich habe vielleicht noch 2 Hinweise. Erstens, die vorhin schon erwähnten Tagesordnungspunkte 11 und 19 im Landtag, die sind noch nicht abgeschlossen, die laufen noch. Und was die Frage anlangt, was steht denn eigentlich noch alles offen? Also man kann das in der Übersicht hier im Internet sehr schön sehen. Da gibt es Markierungen, da gibt es Tagesordnungspunkte, die sind grün markiert, die sind beschlossen oder jedenfalls die Behandlung in dieser Plenarsitzung ist abgeschlossen. Dann gibt es welche, die sind rot markiert, deren Behandlung ist noch offen. Und dann gibt es welche, die sind blau markiert. Da sieht man dann, die werden gerade behandelt. Und das sind die Tagesordnungspunkte 11 und 19, die ich schon mehrfach erwähnt hatte. Als offene Tagesordnungspunkte könnte man vielleicht hier noch als interessant ansehen. Stärkung der Pflege durch Angehörige, Tagesordnungspunkt 14. Dann gibt es die Gesundheitskompetenz stärken, Patientensteuerung im Gesundheitswesen verbessern. Überhaupt das Thema Gesundheit spielt mit der elektronischen Patientenakte eine relativ große Rolle. Da gibt es auch noch 2 Tagesordnungspunkte dazu, die noch nicht behandelt worden sind. Desinformation und Fake News bekämpfen und Medienkompetenz stärken und so weiter und so weiter. Gibt es also noch relativ viele Tagesordnungspunkte, die entweder noch behandelt werden in diesem Plenum oder dann eben verschoben werden. Und zu dem Thema Verschieben gibt es ja Punkte, da kann man sich noch nicht entscheiden, weil man noch nicht genug weiß. Und da gibt es einen Song dazu von Max und Luke Dean und der Song heißt Can't Decide.
Said I wanted all from him. He asked me dancing in the sky. Yeah. Said I want it all for me. He asked me if I'm dressed for the ride, but I don't want to for my past, come on. In interruptions, I just want that side. Now I don't want to sabotage myself. You know the demons wanna get inside, and every talk is just an ask for help. Every tear is just a blessing in the sky.
Zeit hieß dieser Song. Und nachdem wir uns mit dem Thüringer Landtag beschäftigt haben, ein kurzer Blick auf den Bundestag, der ja heute auch tagt und in dem heute die entscheidende Abstimmung über die Frage der Rentenreform stattfinden soll. Wir sind gespannt, eine Meldung darüber habe ich noch nicht gesehen. Es findet eine namentliche Abstimmung ab, statt über das Rentengesetz und den Wehrdienst im Übrigen. Und die Steuerbefreiung von E-Autos soll bleiben und viele andere Tagesordnungspunkte mehr, die uns teilweise mehr, teilweise sehr viel weniger betreffen als die Entscheidungen des Thüringer Landtags. Und nachdem ich also einen kurzen Blick auf die Bundesebene getan habe, kann ich dann auf den Rat der Europäischen Union schauen. Denn da gibt es schon seit einigen Jahren, nämlich seit 3 Jahren, eine heftige Diskussion im Europäischen Rat über die Frage, wie das mit Chatkontrollen aussehen soll. Der Rat hat nunmehr Stellung bezogen zu den geplanten Chatkontrollen. Genauer hieß es, dass für die besonders umstrittenen automatisierten Kontrollen von verschlüsselten Instant-Messengern wie Signal oder WhatsApp die bisher temporären freiwilligen Ausnahmefällen permanent gemacht werden sollen. Und über diese Position und die kommenden Verhandlungen zwischen Rat und Parlament sprach Radio Korax mit Konstantin Macher von Digital Courage e.V. Und dieses Interview hören wir uns mal an.
Wenn jetzt hier eine Einigung da ist, mit was für einer Position gehen die EU-Länder im Rat jetzt in diese Trilogverhandlungen rein?
Also Chatkontrolle ist, wie du schon gesagt hast, ein Auf und Ab gewesen, eine Achterbahn der Gefühle. Und jetzt gerade hat eben im Rat der EU es eine Einigung gegeben nach jahrelanger Blockade in dem Gremium. Und zwar, weil sich auch die Position verändert hat, die dort im Rat jetzt vorgeschlagen wurde. Bisher wurde versucht, an den radikalsten Vorschlägen festzuhalten. Das würde bedeuten, dass alle AnbieterInnen von Internetdiensten, Chats etc. verpflichtet werden können, private Kommunikation von allen EU-BürgerInnen zu überwachen. Und jetzt wurde eine neue Richtung eingeschlagen. Es wurde versucht zu sagen, gut, wir machen eine freiwillige Ausnahmeregelung, die so seit wenigen Jahren besteht, die auch auf Absicht als Ausnahmeregelung temporär gemacht wurde, dass man die jetzt permanent machen möchte. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel Meta, Facebook etc. auf freiwilliger Basis entscheiden können, deine private Kommunikation zu durchleuchten. Sie wären aber gesetzlich erstmal nicht direkt dazu verpflichtet. Das heißt, so ein Messenger wie Signal könnte sich entscheiden, das nicht zu tun. Das war das, was am Ende jetzt den Durchbruch im Rat der EU gebracht hat, ist aber nach wie vor ein Vorschlag, der mit sehr vielen Problemen einhergeht. Da können wir vielleicht auch gleich drauf eingehen.
Definitiv. Vielleicht vorher noch ganz kurz die Nachfrage. Es geht ja in diesem Verordnungstext wahrscheinlich nicht nur um das Scannen von Messenger-Nachrichten, sondern auch ein bisschen mehr. Gibt es da noch andere Aspekte, die spannend sind zu beleuchten, worum es in dieser Verordnung insgesamt alles geht?
Dieser Verordnungsvorschlag läuft ja unter dem Titel, dass man sich gegen die Online-Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern, dass man dagegen vorgehen möchte und dass man Kinder online besser schützen möchte, was ein gutes Ziel ist. Da sind sich auch alle immer einig gewesen schon. Die Frage war immer nur, welche Maßnahmen sind dafür wirklich geeignet? Und eine der Maßnahmen, die dazu auch vorgeschlagen wird, ist, über Alterskontrollen im Internet auf technischer Basis Plattformen abzusichern und zu kontrollieren. Das würde aber in der Praxis auch bedeuten können, dass wir alle, wenn wir online irgendwelche Dienste verwenden wollen, erstmal unseren Ausweis zücken müssen oder unser Gesicht durch so ein biometrisches Erkennungssystem checken lassen müssten, bevor wir überhaupt Messenger oder irgendwelche Online-Dienste verwenden können. Das ist ein massiver Eingriff und ist auch sehr fragwürdig, ob der überhaupt irgendetwas bringen würde für das Ziel, was hier programmiert wird. Also auch da gibt es noch viele Probleme, die neben der Überwachung von Chats damit schwingt.
Das heißt, eigentlich zwei größere Probleme, über die es zu diskutieren gilt, während diese Trilogverhandlungen laufen. Vielleicht ganz kurz ein bisschen Kontext. Wie laufen so Trilogverhandlungen überhaupt? Also die drei EU-Organe kommen im Wesentlichen zusammen, die Europäische Kommission, der Europäische Rat und das Parlament der EU. Und die jeweiligen Positionen werden verglichen und dann wird darüber verhandelt, ob man zu einer gemeinsamen Entscheidung zu den einzelnen Punkten kommt. Diese Verhandlungsdokumente sind allerdings meistens nicht öffentlich und werden auf Anfrage auch häufig viel zu spät herausgegeben. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig mitzukriegen, wie die verlaufen werden. Das vielleicht schon mal vorneweg. Ich glaube, mit Blick jetzt auf die anlasslose Massenüberwachung von Kommunikation, verschlüsselter Art vor allem, aber vielleicht auch mit Blick auf dieses andere Problem der eindeutigen Identifizierung von NutzerInnen wäre so ein bisschen die Frage, wird es da nochmal Streit geben? Werden sich diese Positionen nochmal vielleicht verändern oder ist es ganz klar, was vom Tisch ist und was nicht?
Ja, auf jeden Fall. Da ist doch alles möglich, im Guten wie im Schlechten. Und das ist ein Grund zur Sorge auf jeden Fall. Denn wie du schon gesagt hast, diese Trilogverhandlungen zwischen den Institutionen, die sind extrem intransparent. Das bedeutet für uns als Zivilgesellschaft, wir haben da immer eine ganz schwierige Position, während wir in Verhandlungen transparent im Parlament etc. ablaufen. Da können wir unsere Meinung in offiziellen Stellungnahmen, wie auch immer, dazu abgeben. Wenn wir aber warten würden, bis diese Trilogdokumente öffentlich werden, dann können wir noch aus historischer Perspektive sagen, ah, okay, da habt ihr Fehler gemacht. Dann ist es aber schon zu spät. Das heißt, wir müssen hier über direkte Kontakte, die wir in die Institutionen pflegen und gepflegt haben über die Jahre, müssen wir versuchen, da eine Information zu bekommen, um frühzeitig auf diesen Prozess einwirken zu können. Und das ist eine der Aufgaben, die wir als digitale Gesellschaft auch haben, als Verein, ist, dass wir eben ein gemeinnütziger Verein sind, der hier mit VerhandlerInnen auch spricht und wiederum die Zivilgesellschaft informiert, hey, hier entwickelt sich gerade etwas Schlechtes, wir müssen gemeinsam Alarm schlagen oder auch konstruktiven Ratschlag geben und sagen, hey, das ist ein Lösungsansatz, mit dem könnt ihr euch positiv weiterentwickeln. Und es wird auf jeden Fall Streit geben, denn die Institutionen haben sehr unterschiedliche Positionen. Der Rat der EU hat jetzt diese sogenannte freiwillige Chatkontrolle, die sie verlängern möchten. Das Parlament wiederum hat gesagt, wir wollen verpflichtende Maßnahmen, aber zielgerichtete Maßnahmen. Nämlich solche, die nur gegen Verdächtige eingesetzt werden dürfen, nachdem das von einer Richterin auch geprüft und genehmigt wurde. Und das ist erstmal eine ganz andere Position, denn während Freiwilligkeit beim Rat sich eigentlich jetzt erstmal nach einer guten Sache anhört, könnte das trotzdem ganz viele Menschen betreffen. Aktuell gibt es diese Ausnahmeregelung, welche vor wenigen Jahren da beschlossen wurde von der sogenannten E-Privacy-Richtlinie. Denn die Grundannahme ist ja eigentlich, wir haben ein Grundrecht auf Privatsphäre. Und das ist auch gesetzlich geschützt. Nur wurde das 2021 in so eine Ausnahmeregelung ausgenommen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel auf millionenfacher Basis private Kommunikation heute durchleuchtet werden kann von Meta und Co. Und das machen sie auch. Und dazu gibt es auch schon einen ersten Prüfbericht. Und zwar hatte das Parlament damals, als sie gesagt haben, hey, wenn wir diese Ausnahme genehmigen, dann wollen wir auch von euch Daten, ob das wirklich verhältnismäßig ist. Denn es ist ja ein massiver Eingriff in unser Grundrecht auf Privatsphäre, wenn Firmen sowas erlaubt bekommen. Und die Kommission hatte den Auftrag, das jetzt bis zum 3. September vorzulegen, diesen Bericht. Das wäre noch vor der Abstimmung im Rat gewesen. Den Bericht haben sie aber zurückgehalten. Und jetzt Ende letzter Woche haben sie den still und heimlich veröffentlicht. Und jetzt wissen wir auch, warum sie damit so lange gewartet haben, den vorzulegen. Dieser Bericht zeigt nämlich, dass sie überhaupt nicht belegen können, dass diese Maßnahmen effektiv oder verhältnismäßig wären. Im Gegenteil, diese freiwillige Chatkontrolle sorgt in ganz vielen Fällen zu Falsch-Positiv-Raten. Das bedeutet, dass Menschen, die überhaupt gar keine Missbrauchsdarstellungen, die kein kriminelles Material miteinander kommunizieren, völlig zu Unrecht dort von diesen Systemen erkannt werden. Das sind zwischen 2% im besten Fall bis zu 20% im schlimmsten Fall, je nachdem, welches System, welcher Anwendungsfall da gerade mitspielt. Und selbst im geringsten Fall von 2%, wenn wir uns überlegen, wie viele Nachrichten durchleuchtet werden müssen bei digitaler Kommunikation, alle Leute chatten ja heutzutage ganz normal über digitale Kanäle. Das wäre eine riesige Summe von Menschen, die da zu Unrecht als schlimmster Verbrechen beschuldigt werden würde. Und diesen Bericht hatte die EU-Kommission viel zu spät jetzt erst vorgelegt. Und ich denke, das wird auf jeden Fall für Streit sorgen, denn auf dieser Grundlage können wir nicht dauerhaft ein Recht auf Privatsphäre so aushöhlen, wenn wir wissen, dass diese Technologien überhaupt nicht funktionieren und Menschen noch zu Unrecht kriminalisieren würden.
Das war ja auch ein Punkt, der schon lange kritisiert wurde, dass diese Technologie so nicht funktionieren kann. Interessant auf jeden Fall jetzt auch zu sehen, dass sich das bestätigt. Ich habe mich gerade gefragt, welche Unternehmen tun das gerade schon freiwillig? Also wen müsste ich sozusagen aus dem Weg gehen, wenn ich da nicht erfasst werden möchte?
Ja, also in dem Bericht vorkommen unter anderem Google, LinkedIn, Meta, Microsoft und Yubo. Yubo ist jetzt ein Dienst, den ich selber so gar nicht auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben. LinkedIn hat nur 2 Fälle berichtet, also die fallen da ganz gering aus. Die größte Anzahl tatsächlich bei Meta, was auch irgendwie naheliegend ist, mit Instagram als wahrscheinlich den verbreitetsten Kommunikationsdienst auf der Welt.
Ich schätze mal, sowas wie Signal tut das nicht.
Signal sagt, sie tun so etwas nicht. Signal verschlüsselt ja Kommunikation auf dem Endgerät und sendet das zu dahin, wo du hin möchtest. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern. In der Vergangenheit hatte Meredith Whittaker von Signal ja auch immer wieder angekündigt, wenn sie gesetzlich verpflichtet würden, das zu tun, würden sie lieber ihren Dienst einstellen. Da bin ich optimistisch, dass sie das auch auf freiwilliger Basis nicht machen würden.
Tatsächlich eine wichtige Betrachtung, wenn wir darüber sprechen, dass es diese freiwillige Scannerei ja schon gibt und die auch Teil von dieser Verordnung weiterhin sein soll. Ich glaube, ganz interessant ist da auch noch das Wechselspiel zwischen dem Protokoll Matrix für verschlüsselte Kommunikation, welches ja von diversen Regierungen und öffentlichen Behörden auch inzwischen genutzt wird. Unter anderem im deutschen Gesundheitssystem ist das gerade in der Testphase. Also wie die dann damit auch umgehen, die sich auch dagegen positioniert haben und wie das dann im Verhältnis steht zu der politischen Entscheidung auf EU-Ebene, wird interessant. Ich glaube, an der Stelle wäre jetzt noch gut zu wissen, wenn jetzt diese Diskussionen um die freiwillige Chatkontrolle gehen, kann das nochmal in Richtung einer verpflichtenden gehen oder reden wir nur darüber, in wie stark die freiwillige Verpflichtung sein wird?
Absolut, das kann noch passieren. Sowohl im Trilog könnte es sein, dass sie jetzt da wieder sagen, eigentlich hätten wir doch lieber gerne die verpflichtende Chatkontrolle. Da gibt es nichts, was sie davon abhalten würde. Und im Trilog sind die EU-Kommission und der Rat tendenziell recht starke AkteurInnen bei den Verhandlungen. Also das könnte auf jeden Fall passieren. Zum anderen besteht auch immer die Gefahr, dass obwohl die Chatkontrolle dann freiwillig wäre, wären Anbieter trotzdem verpflichtet, Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen. Und je nachdem, wie du das Gesetz auslegst, das hatte auch der juristische Dienst im Rat der EU bestätigt auf Nachfrage von kritischen Mitgliedstaaten, Könnte es auch sein, dass die Rahmenbedingungen in dem Gesetz so gedeutet werden müssen, dass du Minderungsmaßnahmen ergreifen musst und dann diese eigentlich freiwillige Maßnahme am Ende doch wieder verpflichtend wird oder du riskierst riesige Strafgelder als Unternehmen. Und um dem lieber aus dem Weg zu gehen, würden dann viele das vielleicht aus so einer Semi-Freiwilligkeit, Semi-Sorge vor Umsatzverlusten durch diese Bußgelder vielleicht doch wieder verpflichtend machen, sodass es keinen Weg drumherum gäbe. Und zum anderen steht auch in dem Vorschlag auch schon der nächste Anlauf schon institutionalisiert drin. Und zwar schreibt der Entwurf dann vor, die Kommission soll nach 3 Jahren prüfen, okay, reicht das denn, was wir jetzt gemacht haben? Oder müssen wir es jetzt doch verpflichtend machen? Und da wäre eine riesige Gefahr, dass angesichts der riesigen öffentlichen Aufmerksamkeit, die das Thema zuletzt nochmal bekommen hatte, dass die in 3 Jahren einfach nicht mehr da ist, die Aufmerksamkeit dann ganz woanders ist und das still und heimlich dann doch verpflichtend wird. Das heißt, darauf darf man sich eigentlich heute nicht ausruhen, sondern muss sich dem jetzt entgegenstellen.
Das heißt, auch da die Gefahr einer schleichenden weiteren Verschärfung der Überwachungsregelung. Bei der Frage von der Altersverifikation im Internet und Identitätsfeststellung, gibt es da auch noch einen Dissens oder sind sich da alle Beteiligten in diesem Trilog einig?
Nee, auch da gibt es unterschiedliche Positionen und auch deswegen werden diese Verhandlungen so komplex werden. Und das Europäische Parlament hatte gesagt, verpflichtende Alterskontrollen soll es nur für Pornoplattformen geben. Auch da lässt sich die Frage stellen, wie zielführend diese Maßnahme am Ende wäre. Aber sie wäre auf jeden Fall sehr viel weniger einschränkend, als zu sagen, wir machen das verpflichtend für alle möglichen Dienste und Messenger etc. Und zum anderen hatte das Parlament auch gesagt, wir wollen bestimmte Regeln, wie Alterskontrollen aussehen müssen. Und zwar müssen diese auf gewissen technischen Ebenen mehr Schutz von Privatsphäre vorsehen, zum Beispiel keine von diesen biometrischen Systemen, die wir vielleicht aus China oder Russland kennen, in denen es üblich ist, dass du dein Gesicht in die Kamera halten musst, um einen Dienst verwenden zu dürfen, sondern dass man das eventuell über einen Ausweis macht. Auch das sehr problematisch. Ne? Nicht alle Menschen haben überhaupt einen Ausweis, mit dem sie sich dann online ausweisen könnten. Das schließt dann auch potenziell ganze Personengruppen überhaupt von der Teilhabe an der Gesellschaft aus auf diesem Weg. Also da sind ganz schwierige, komplexe Verhandlungen noch zu sehen. Und wir können diese Woche eventuell auch schon einen Vorgeschmack bekommen, wie das aussehen wird. Und zwar wird am Donnerstag im Europäischen Parlament in einer öffentlichen Sitzung der Innenkommissar, also der zuständige Mensch in der EU-Kommission, Magnus Brunner, wird dort im Europäischen Parlament im Libe-Ausschuss zu Gast sein und einen Austausch zu dem Thema mit den Abgeordneten führen. Das heißt, da können wir vielleicht schon eine erste Indikation bekommen, wird die EU-Kommission an ihrem bisher sehr radikalen Kurs festhalten oder gehen sie vielleicht auf das Europäische Parlament zu und auch, wie kritisch werden sich die Abgeordneten verhalten? Denn wir müssen uns vorstellen, es gab ja einen massiven Rechtsruck bei den letzten Europawahlen und die Verhältnisse haben sich da auch verändert. Das heißt, auch da ist ganz offen, wie das am Ende wirklich ausgehen wird.
Also am Donnerstag ein Zeitpunkt, wo man schon einen Vorgeschmack bekommt, wie diese Verhandlungen laufen werden. Gibt es schon einen klaren Zeithorizont, wie lange diese Verhandlungen gehen werden? Wie viel Zeit ist, um in Diskussionen einzugreifen oder ist es ein Open-End-Process?
Das wird vermutlich sehr schnell gehen. Also jetzt im Dezember wird es formell losgehen. Also gerüchteweise könnte schon nächste Woche das erste Treffen sein, wo sie sich erstmal ein bisschen freundlich kennenlernen, sage ich mal. Da werden aber jetzt noch nicht irgendwie die ganzen Themen entschieden. Es gibt aber eine harte Deadline und zwar wollen sie das Auslaufen dieser bisherigen freiwilligen Regelungen, die sie ja permanent machen wollen vielleicht, die würde im April auslaufen. Das würde bedeuten, dass sie schon vorher, auch mit der Vorlaufzeit, die so ein Gesetz braucht, um in Kraft zu treten, eine Einigung haben müssten. Das heißt, jetzt Dezember, Januar, Februar, das wird die heiße Phase und das könnte alles sehr, sehr schnell gehen. Und deswegen sind wir da auch sehr nervös, sage ich mal, und arbeiten auf Hochtouren, um uns mit anderen AkteurInnen in der Zivilgesellschaft und mit Verbündeten auszutauschen, da jetzt unsere Stimme für den Protest gegen die Chatkontrolle auch laut zu machen.
Dann vielleicht ganz zum Abschluss, weil es ja durchaus eine Informationsflut ist, den sich Menschen heutzutage auch ausgesetzt sehen. Welche Plattform, welche Seite würdest du empfehlen, um da am niedrigschwelligsten aktuell auf dem Stand zu bleiben und mitzukriegen, was da passiert?
Ich bevorzuge ja das Fediverse oder manche kennen auch dort den Dienst Mastodon als Kommunikationsdienst und bin dort selber auch aktiv, genauso wie wir als digitale Gesellschaft. Und wir sind dort auch gemeinsam mit unserem Bündnis Chatkontrolle stoppen aktiv und berichten regelmäßig, wenn es neue Entwicklungen gibt. Ansonsten könnt ihr auch auf der Webseite digitalegesellschaft.de oder chatkontrolle.eu regelmäßig Updates bekommen. Und dort informieren wir über den aktuellen Stand und wenn es wieder heißt, aktiv zu werden. Denn es wird der Moment kommen, an dem wir ein Ergebnis aus dem Trilog gemeinsam damit irgendwie umgehen müssen. Und wenn das ganz schlecht ist und wir verhindern müssen, dass es in kürzester Zeit dann vielleicht noch durchgedrückt wird, dann brauchen wir auch wieder die Teilnahme von allen, so wie das in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert hat, dass Menschen Abgeordnete angeschrieben haben. Auch so wird es wieder sehr wichtig sein, dass da eine Stimme aus der Zivilgesellschaft mitwirkt. Und deswegen bitte schaut da auf unsere Kanäle und unterstützt uns dabei, die Chatkontrolle gemeinsam zu stoppen.
Das war ein Interview mit Konstantin Macher vom Digital Courage e.V. Und wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax für diesen Beitrag, den wir von denen übernommen haben. Nun haben wir also drei Ebenen betrachtet. Wir haben lange über den Thüringer Landtag geredet. Wir haben ganz kurz nur erwähnt den Deutschen Bundestag. Und wir haben jetzt über die europäische Ebene gesprochen, nämlich den Europäischen Rat. Etwas, was wir bei dieser ganzen Betrachtung bisher ganz außen vor gelassen haben, was aber im Grunde genommen das Allerwichtigste ist, ist die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die sogenannte Zivilgesellschaft? Welche Rolle spielen wir dabei? Und ich erwähne das hier deswegen, weil es heute ein Jubiläum gibt, ob man es Jubiläum nennen kann oder eher ein Tag der Erinnerung, lasse ich ganz offen. Und zwar hat vor 70 Jahren in den USA der Busboykott von Montgomery begonnen. Er richtete sich gegen die Politik der Rassentrennung in den Südstaaten und wird zum Anstoß für das Ende dieser Rassentrennung in den USA angesehen. Ob es ein Ende der Rassentrennung im Ergebnis gegeben hat, lasse ich jetzt auch mal offen, aber der Anlass war, dass eine dunkelhäutige Frau, Rosa Parks hieß sie, die wurde am 1. Dezember 1955 in Montgomery festgenommen, weil sie sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast in einem Bus freizumachen. Es gab damals eine Regelung, die besagte so sinngemäß, die Farbigen müssen alle hinten sitzen und vorne sitzen nur die Weißen. Und wenn ein Farbiger beim Busführer einen Fahrschein kaufen möchte, dann muss der also vorne einsteigen, beim Busführer den Fahrschein kaufen, wieder aussteigen und dann hinten einsteigen, um die Ordnung zu wahren. Und diese Festnahme, diese Frau Banks, die hatte sich also geweigert, für einen Weißen einen Platz weiter vorne freizumachen. Und sie ist deswegen festgenommen worden. Und das sorgte landesweit für Aufsehen und führte unter der schwarzen Bevölkerung in der Stadt zu dem Entschluss, zivilen Ungehorsam zu leisten. Der Women's Political Council organisierte einen eintägigen Boykott der öffentlichen Busse für den 5. Dezember 1955, den Tag des Gerichtsverfahrens gegen Rosa Parks. Die schwarze Bevölkerung wurde aufgerufen, Fahrgemeinschaften zu bilden, Taxis zu nutzen oder zu Fuß zu gehen. Die Teilnahmequote lag bei beinahe 100%, sodass deutlich wurde, dass die schwarze Bevölkerung geschlossen hinter dem Protest stand. Gleichzeitig trafen sich 50 Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung, darunter auch Martin Luther King, um eine Kampagne zu dem Prozess zu besprechen. Nachdem Rosa Parks verurteilt worden war, weitete sich der Boykott aus und King, der Erfahrung hatte in der Durchführung von gewaltfreien Widerstandsaktionen, engagierte sich in der Organisation. Die Vereinigung Montgomery Improvement Association wurde gegründet und King zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Am Abend des 5. Dezember hielt er vor 7000 Zuhörern in der Holt Street Baptist Church eine Rede, in der er eine Fortsetzung des Boykotts ankündigte. Die Forderungen lauteten respektvolle Behandlung, gleiche Rechte für alle Fahrgäste und die Einstellung von schwarzen Busfahrern. Neben den Fahrgemeinschaften hatten schwarze Taxiunternehmen eine wichtige Rolle gespielt. Sie fuhren die Boykotteure für 10 Cent. Diese Aktion beendete die Polizei durch eine Verordnung, die einen Mindestfahrpreis von 45 Cent festsetzte. Daraufhin taten sich bis zu 300 Autofahrer zu einem Autopool zusammen und richteten eigene Haltestellen ein, an denen sie ihre Fahrdienste anboten. Unterstützt wurde die Aktion durch Spenden aus dem ganzen Land. Am 13. November bestätigte der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des Bundesbezirksgerichts. Am 20. Dezember traf das Urteil in Montgomery ein und am nächsten Tag stiegen Martin Luther King, Ralph Abernathy, Edgar Nixon und Glenn Smiley in den ersten integrierten Bus ein. Der Boykott war damit beendet. Der Montgomery-Bus-Boykott war einer der entscheidenden Siege, die die Bürgerrechtsbewegung zum Durchbruch verhalfen. Martin Luther Kings Bekanntheitsgrad stieg im Jahr des Boykotts enorm. In diesem Fall hat also die Bürgergesellschaft mit Gerichtsentscheidungen zusammen darauf hingewirkt, erfolgreich zu sein. Ich erwähne das nicht zuletzt auch deswegen, weil man jetzt 70 Jahre später in den USA manchmal den Eindruck hat, als sollte auch dieses wieder zurückgedreht werden. Das ist die eine historische Erinnerung, an die ich anknüpfe. Und die zweite stammt aus dem Jahr 1994. Am 5. Dezember 1994 nämlich wurde das Budapester Memorandum beschlossen. Die Russische Föderation, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika haben gemeinsam Kasachstan, Belarus und der Ukraine Sicherheitsgarantien in Verbindung mit deren Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag und als Gegenleistung für die Beseitigung aller Nuklearwaffen auf ihrem Territorium geboten. In dem Memorandum bekräftigten Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich als Gegenleistung für einen Nuklearwaffenverzicht gemeinsam in drei getrennten Erklärungen jeweils gegenüber Kasachstan, Belarus und der Ukraine erneut ihre bereits bestehenden Verpflichtungen, die Souveränität und die bestehenden Grenzen der Länder, das UN-Gewaltverbot und weitere Verpflichtungen zu achten. Dabei wird auf die Schlussakte von Helsinki, die Charta der Vereinten Nationen und den Atomwaffensperrvertrag verwiesen. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert so stehen. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Die letzten 5 Minuten laufen. Und ich blende mal so langsam die Abschlussmusik, die ich mittlerweile sehr oft benutze, ein. Jessica heißt der Titel von den Allman Brothers und dieser Titel läuft im Hintergrund. Und ich habe dann noch zu erwähnen, historisch auch, 3 wichtige Regisseure, die am 5. Dezember Geburtstag hatten. Der erste, im Jahr 1890 geboren, ist Fritz Lang, ein österreichisch-deutsch-US-amerikanischer Filmregisseur. Lang prägte die Filmgeschichte mit, indem er vor allem in der Ära des späten Stummfilms und des frühen Tonfilms neue ästhetische und technische Maßstäbe setzte. Seine Stummfilme erzählen zumeist utopische und fantastische Geschichten, die einer expressiv düsteren Atmosphäre inszeniert wurden. Metropolis ist ein Beispiel, M ist ein anderes Beispiel. Das sind tolle Filme der Filmgeschichte, die sehr bedeutsam waren. Der zweite, 11 Jahre später geboren, 1901 am 5. Dezember, ist Walt Disney. Da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Jeder, glaube ich, kennt ihn als bedeutenden Trickfilmzeichner und Regisseur. Und der dritte, 1905, heute hätte er seinen 120. Geburtstag gehabt, ist Otto Preminger, ein österreichischer, US-amerikanischer Regisseur. Der, man höre und staune, an der Universität Wien Rechtswissenschaft studiert hatte und mit Promotion abgeschlossen hat. 1931 drehte er seinen ersten Film. Und seine vielen, vielen Filme, die er gedreht hat, sorgten immer mal wieder für Aufsehen. 1944 zum Beispiel Laura. Und ob schon dieses Meisterwerk des Film Noir im Studio auf Ablehnung stieß, fand der Film beim Publikum und Presse großen Anklang. Der Mann mit dem goldenen Arm, da ging es um Rauschgift mit Frank Sinatra und viele andere Filme mehr sind auf Otto Preminger zurückzuführen. Wir denken nicht nur an sie, sondern wir sehen auch die Filme von diesen 3 Regisseuren immer wieder gern. Jedenfalls kann ich das von mir so sagen. Für viele andere gilt das vielleicht nicht. Die Sendung ist zu Ende, die letzten 2 Minuten laufen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was im Hinblick auf das, was man so in der Schule Staatsbürgerkunde nennt, gebracht. Es war interessant, unterhaltsam. Die Musik war nach eurem Geschmack, nicht jede, aber vielleicht einige davon. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibe ganz herzlich mit dem üblichen Wunsch, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, euer Reino.